Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. In dieser Ausgabe analysieren wir die Vorsaison-Testfahrten der Formel E aus Valencia. Wer spulte die meisten Runden ab und wer sicherte sich die schnellste Zeit? Das besprechen wir ebenso wie die Eindrücke von vor Ort. Ebenfalls gibt es die ersten Bilder zum neuen Gen 4 Boliden, der eine neue Ära der Formel E ab der Saison 2026-27 einläuten wird. Zum Ende der Folge gibt es wie immer Tobis Teleskop. Mein Name ist Lukas Storms und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe. Und damit nochmal ein Hallo und herzlich willkommen zur Folge 381 und in dieser analysieren wir die Vorsaison-Testfahrten der Formel E zur Saison 2025-26. Jemand, der sogar vor Ort war in Valencia, ist Tobi Würz. Hallo Tobi.
Hallöchen Luca, grüß dich.
Ja, wie war es denn vor Ort? Um einfach mal so ein bisschen das Sportliche auszuklammern, du machst diesen Trip ja auch schon in gewisser Weise länger. Wie war es denn dieses Jahr? Ich meine, letztes Jahr leider aus traurigem Grund nicht vor Ort gewesen, in Valencia, dafür in Madrid, aber wieder zurück in Valencia zu sein. Wie war es denn?
War wie immer in Valencia. Ich mag die Strecke, ich mag die Stadt, aber auch, muss ich sagen, von daher, das Wetter im November ist auch nicht zu verachten. Von daher, nee, hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. War schön, sich die ersten Eindrücke vor Ort verschaffen zu können und sich so richtig auf die neue Saison einstimmen zu können, die, wenn ich mal auf den Kalender gucke, ja auch schon in 4,5 Wochen startet, Luca, in Sao Paulo.
Ja, absolut. Dann starten wir komplett, also mal so richtig rein in die neue Formel-E-Saison. Um das aufzuklären, was wir aus der letzten Folge so ein bisschen besprochen haben zum Thema Wetter. War es denn die Regenschlacht, die wir so ein bisschen fast schon prognostiziert haben aus der letzten Folge, oder war es typisch sonnig-spanisch?
Nein, es war überwiegend sonnig. Ich muss sagen, ich bin einmal richtig nass geworden. Das war am Samstag vor den Testfahrten. Und dann hatte es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch noch geregnet, sodass die Strecke am Mittwochmorgen noch nass gewesen ist, aber dann im Laufe des Vormittags abgetrocknet ist. Ansonsten wunderbares Wetter in Valencia gewesen. Da hatten sich die Vorhersagen, über die wir im E-Pod gesprochen hatten, zum Glück nicht bewahrheitet.
Also die Bilder, die man immer aus Social Media gesehen hat, die waren dann doch sehr trocken und sehr schön. Dann blicken wir erstmal auf das Sportliche und machen das wie gewohnt mit dem, was passiert ist aus den letzten Wochen, nämlich mit dem Newsüberblick.
Schnellster Fahrer. Wie schon im Jahr 2021 ist Eduardo Mortara immerhin in diesem Jahr der schnellste Pilot bei den Vorsaisontestfahrten gewesen.
Erster Platz. Nico Müller hingegen feiert seinen ersten Formel-E-Sieg bei der Rennsimulation in Valencia.
Schnellste Fahrerin. Chloe Chambers gewinnt beide Test-Sessions der Fahrerinnen auf dem Circuit Ricardo Tormo.
Und erster Blick. Die Formel-E hat die ersten Fotos und Videos vom kommenden Gen 4 Boliden veröffentlicht. Und dann blicken wir mal sportlich auf das, was passiert ist in Valencia. 8 Sessions an 5 Tagen, also war auf dem Kurs von Valencia einiges geboten. Wehrlein, Mortara, Ticktim und wieder Mortara, Nato und Roland haben die jeweiligen Sessions angeführt mit ihren Bestzeiten der 6 Sessions der Stammfahrer. Tobi, die Ergebnisse, das haben wir ja schon grundsätzlich in der letzten Folge gesagt, müssen wir ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber sonst war es ja dann doch überall denkbar knapp.
Genau, tatsächlich gab es nur ganz, ganz geringe Abstände an der Spitze. Eduardo Mortara war am Ende der schnellste mit seiner Bestzeit von Dienstagmorgen, aber nur 0,03 Sekunden schneller als Oliver Rowland mit seiner Bestzeit am Donnerstagnachmittag, nur 0,05 Sekunden schneller als Taylor Barnard ebenfalls am Donnerstag und nur 0,09 Sekunden schneller als Norm Nato. Also wir haben die schnellsten 4 Fahrer innerhalb von 0,09 Sekunden. Und der Kurs in Valencia ist mit 3,376 Kilometern ja jetzt auch nicht unbedingt der kürzeste. Das sagt, glaube ich, schon sehr, sehr viel darüber aus, wie dicht gedrängt das Ganze war. Wenn wir dann mal einen Blick auf den Rest der Top 10 werfen, Nick de Vries, Jake Dennis, Pascal Wehrlein, Dan Ticktum, Sebastian Buemi und Nick Cassidy, die waren auch nicht weit weg. Die Top 10 lagen in weniger als 0,2 Sekunden. Und wir sind ja von der Formel E gewohnt, dass es eng zugeht. Aber das ist schon Next Level, würde ich sagen. Also man sieht, wir sind im vierten Jahr jetzt mit den Gen 3 Boliden, auch wenn es natürlich das Gen 3 Evo zwischendurch gegeben hat, was so ein bisschen eine Weiterentwicklung ist. Aber im Grunde genommen kennen die Teams die Fahrzeuge mittlerweile schon sehr, sehr gut. Und die Performance liegt zumindest auf eine schnelle Runde auch sehr, 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 sehr dicht zusammen. Bisschen hinten runtergefallen ist Formel-E-Rückkehrer Joel Eriksson im Envision. Der ist tatsächlich der langsamste gewesen hinter den beiden Lola Yamaha Abts, die ja auch von der Performance her nicht immer konkurrenzfähig waren in der abgelaufenen Saison. Ich drück's mal so aus. Aber auch da reden wir von einem Abstand von deutlich weniger als einer Sekunde, die sowohl Eriksson als auch die beiden Lola Yamaha Abt auf den Spitzenreiter Eduardo Mortara gehabt haben. Du hast es eben schon angesprochen, es hat auch ein Testrennen am Dienstagnachmittag stattgefunden. Da war Nico Müller im Endeffekt der Sieger. Aber muss man sagen, den Sieg hat er auch tatsächlich nur geerbt, denn zum ersten Mal, dass ich das mitbekommen habe, hat die Formel E diese Rennsimulation genutzt, um beispielsweise auch das Aussprechen und das Absitzen von Strafen zu testen. So hatten mehrere Fahrer eine 5-Sekunden-Zeitstrafe, die sie vor dem Pitboost-Boxenstopp absitzen mussten. Und Nick de Vries im Mahindra, der fuhr eigentlich als erster über die Ziellinie. Aber, ganz großes Aber, bei ihm hat die Rennleitung offenbar getestet, ob denn die Systeme funktionieren, wenn man einem Fahrer nachträglich eine Durchfahrtsstrafe gibt, sodass er unterm Strich nur Zwölfter wurde. So eng lag das Feld nach einer roten Flagge, mehreren Full Course Yellows und Safety Cars dann zusammen. Von daher Generalprobe für die Systeme, sage ich mal, die Formel E hat bei den Rennen. Aber die Aussagekraft des Rennens ist natürlich, genau wie bei den restlichen Testfahrten, de facto nicht vorhanden. Wo natürlich auch die Teams so ein bisschen mitgeholfen haben, denn Nissan hat de facto an diesem Rennen, an dieser Rennsimulation gar nicht teilgenommen. Norman Nato und Oliver Rowland fuhren über große Strecken des Rennens 5 Sekunden langsamer pro Runde als der Rest des Feldes. Und ich glaube, 5 oder 6 Runden, bevor die karierte Flagge gefallen ist, sind sie auch an die Box gefahren, haben das Rennen also gar nicht zu Ende gefahren, obwohl sie, wie gesagt, schon extrem weit zurücklagen. Ich glaube, Nato war sogar einmal überrundet. Genau wie die beiden Autos von DS Penske, also Max Günther und Taylor Barnard, auch die haben das Rennen gar nicht beendet. Und von daher, die Aussagekraft des Rennens liegt quasi bei null. Aber ich habe schon angedeutet, es ging ja darum, die ganzen Systeme zu testen, zu gucken, ob das auch alles funktioniert. Safety Car, Full Course Yellow, rote Flagge, Strafen und so weiter. Pit Boost Boxen Stops, Attack Mode, wurde alles getestet und scheint wenigstens funktioniert zu haben. Luca, was auch funktioniert hat, muss man sagen, waren die Autos. Da ist doch tatsächlich sehr beeindruckend gewesen, wie sich da die Zuverlässigkeit verhalten hat, oder?
Absolut, du hast ja auch schon gesagt, die Gen 3 Autos, egal ob Evo oder die vorherige Stufe dieser Fahrzeuggeneration, hat sich ja jetzt auf jeden Fall als bewährt dargestellt. Mit den Kilometern und Runden, die gefahren worden sind, liegen alle Teams in gewisser Weise dicht beieinander. Die Führenden in der Rundentabelle, muss man sagen, war Andretti mit 578 Runden, hingegen war Cupra Kiro mit 524 Runden als letztes dabei, aber muss man sagen, das hat sich extrem nah dargestellt. Also das ist jetzt keine große Diskrepanz und auch, muss man sagen, ein Kilometerrekord wurde dabei aufgestellt. 6.424 Runden wurden gefahren, also mehr als 21.687 Kilometern fuhren alle Teams zusammen und man hat sogar, obwohl ein Team weniger dabei ist, mehr Kilometer abgespult als noch im Jahr zuvor. Also wie gesagt, die Zuverlässigkeit der Gen 3 Autos in der Evo-Variante ist also mehr als hervorragend. Nicht nur die Stammpiloten waren ja unterwegs und da kommen wir direkt mal zu dem, was auch noch wichtig war, nämlich dem Frauentest. Und da gab es ja auch eine Überraschung, Tobi, du hast es gesagt, nämlich Chloe Chambers hat ja in gewisser Weise die alten Frauentestpilotinnen mal in die Schranken gewiesen.
Genau, Chloe Chambers ist ja letztes Jahr auch schon in Madrid gefahren, hatte jetzt ihren zweiten Formel-E-Test, letztes Jahr noch für Andretti, dieses Jahr für Mahindra. Und wie du schon sagst, sie war die schnellste, etwas überraschend, muss ich sagen, denn wir hatten Abby Pulling im Nissan auf der Rechnung, Alice Powell im Envision, die sehr viel Erfahrung hat, und natürlich auch Jamie Chadwick im Jaguar. Aber tatsächlich, für diese drei hat's nicht gereicht, sondern Chloe Chambers mit der Bestzeit am Vormittag und am Nachmittag. Luca, dann lass uns mal so ein bisschen auf die Favoriten nach den Vorsaison-Testfahrten gucken. Ich weiß, Aussagekraft ist überschaubar, aber was würdest du denn sagen? Gibt es ein Team, was dich von der Performance her überrascht hat, und wer geht für dich als Favorit in die neue Saison? Bei den Stammfahrern natürlich.
Also, dass die Frage natürlich kommt, war klar. Aber es ist echt schwierig. Also, wenn man da mal guckt, da kann man jetzt auch keinen tatsächlich rausrechnen, wenn man nur auf die Teams geht, wer ist denn jetzt extrem zuverlässig? Weil, das haben wir auch schon angesprochen, es ist alles so super nah beieinander, dass man da ja auch nicht sagen kann, okay, da ist jetzt ein Top-Team dabei, was jetzt extrem unzuverlässig unterwegs war. Ganz im Gegenteil, da ist ja alles super nah beieinander. Wenn man sich ja in gewisser Weise die Performances anschaut, klar, Mortara, Roland und auch in gewisser Weise Taylor Barnard, die nah beieinander waren. Aber eine Voraussage zu treffen, wer ein Favorit oder wer als Favorit in die Saison geht, kann man, finde ich, dieses Jahr noch weniger sagen. Ich meine, letztes Jahr haben wir so ein bisschen auch gehört, oder aus den anderen Teams, ja okay, Nissan ist extrem weit vorne, aber da hat sich ja zumindest jetzt noch nichts abgezeichnet. Deswegen hätte ich jetzt mal fast spontan gesagt, der Weltmeister geht auch als Favorit in die nächste Saison, also ist es Oliver Rowland, aber wer das dann am Ende wird, glaube ich, das kann man in der Formel E sowieso nicht sagen. Deswegen frage ich da dich auch, wer ist denn zumindest aus den Testfahrten bei dir so als Sieger auch in Richtung möglicher Titelkandidat in die kommende Saison gestartet?
Titelkandidat weiß ich jetzt vielleicht nicht, dafür ist die Aussagekraft der Strecke in Valencia zu gering, aber ich möchte die Frage einfach mal weitergeben an Nico Müller, mit dem ich gesprochen habe in Valencia.
Ich habe ehrlich gesagt nicht groß auf die anderen geschaut. Was auffällt, ohne groß zu schauen, ist, dass die Mahindras sehr stark ausschauen. Aber das ist auch das Einzige. Ansonsten, wie gesagt, habe ich nicht groß geschaut.
Ja, und da möchte ich mich tatsächlich Nico Müller einmal anschließen, denn das fiel wirklich auf. Die Mahindras waren konkurrenzfähig in jeder Session vorne mit dabei. Auch bei den Frauen Chloe Chambers. Ob das jetzt am Auto lag, weiß ich nicht unbedingt, aber sie hat auch beide Sessions gewonnen, von daher so ein bisschen Geheimfavorit für mich ist tatsächlich Mahindra. Die hatten ja auch schon einen sehr starken Saisonabschluss, was nicht ganz so aufgefallen ist, weil Jaguar einen noch stärkeren Saisonabschluss hatte. Aber im Gegensatz zu Jaguar ist bei Mahindra das Team das gleiche geblieben. Eduardo Mortara und Nick de Vries gehen auch in die neue Saison. Und es ist schon lange her, dass wir einen Mahindra-Sieg in der Formel E gesehen haben, und ich lege mich jetzt hier tatsächlich mal fest, wir werden in der Saison 12 wieder einen Mahindra-Sieg sehen. Wann, kann ich noch nicht sagen, aber alles deutet für mich darauf hin, dass Mahindra wieder vorne mit dabei ist und auch wenn sie vielleicht noch nicht um den Titel kämpfen können, auf jeden Fall um Rennsiege kämpfen wird in der kommenden Saison. Ansonsten bin ich ganz bei dir. Der Weltmeister ist einer der Top-Favoriten. Der Ex-Weltmeister ist einer der Top-Favoriten, Pascal Wehrlein. Der Ex-Ex-Weltmeister Jake Dennis ist auch für mich einer der Favoriten. Andretti scheint deutlich verbessert zu sein im Vergleich zur abgelaufenen Saison. Und Mitch Evans im Jaguar muss man natürlich auch immer auf der Rechnung haben.
Und dieses Fahrzeug werden wir dann im nächsten Jahr auf der Rechnung haben, nämlich das Gen 4 Fahrzeug wurde erstmalig gezeigt. Das Ganze am Mittwochnachmittag hat die Formel E erstmals Bilder und Videos vom neuen Boliden veröffentlicht und präsentiert. Dabei handelt es sich noch um die Konfiguration mit viel Abtrieb. Die Gen 4 Boliden sollen ja erstmalig in zwei verschiedenen Konfigurationen an den Start gehen und Rennen bestreiten. Eine mit viel Abtrieb und eine eben mit deutlich weniger. Jetzt muss man sagen, das Auto kommt schon sehr prunkvoll daher, Tobi. Was fällt denn im Vergleich zur jetzigen Generation der Gen 3 Evo-Fahrzeuge denn ganz speziell auf?
Was auf jeden Fall auffällt, das Auto sieht deutlich wuchtiger aus. Insbesondere, wenn man sich die Flügel anguckt. Vorne hat das Auto einen viel, viel größeren Überhang, einen viel größeren Frontflügel als das Gen 3 Auto, wirkt viel, viel keilförmiger, viel, viel wuchtiger, scheint tatsächlich auch sehr viel mehr Abtrieb zu produzieren. Das war ja der Sinn des Ganzen. Was auch sehr, sehr viel mehr Abtrieb produziert, ist der Heckflügel. Das ist jetzt tatsächlich ein Heckflügel, der den Namen verdient, wie man ihn auch zum Beispiel aus den Formelserien Formel 2, zum Teil sogar Formel 1 kennt, von der Optik her würde ich sagen. Massiver Heckflügel, der offensichtlich sehr, sehr viel Downforce produzieren kann. Ansonsten einige Detailveränderungen. Es gibt eine finde über der Batterieabdeckung, die auch die aerodynamische Performance verbessern soll, die Seitenkästen sind abgerundeter und deutlich massiver und die Räder sind fast wieder komplett eingehaust. Luca, das hatte ich eben schon in der Vorbesprechung gesagt, das erinnert mich doch fast so ein bisschen an die Gentoo-Boliden. Es gibt vorne keine echten Radhäuser, also die Räder sind nicht komplett eingehaust, aber es ändert so ein bisschen mehr daran oder auch zum Beispiel an die Downforce-Konfiguration, die die Indycars fahren, wo die Räder tatsächlich kaum zu sehen sind. Was denkst du denn über das Gen 4 Auto? Wie wirkt's für dich?
Ja, du hast es schon gesagt, es wirkt so ein bisschen eine Mischung aus allem, ein bisschen Indycar, ein bisschen Formel 1, ein bisschen Formel 2 und ich finde, man hat so ein bisschen das Beste daraus zusammengetan und es wirkt tatsächlich, wenn man sich das jetzige Fahrzeug anguckt, das Gen 3 im Vergleich zum Gen 4 Auto, noch mehr vielleicht in dieses klassischere Formel-Fahrzeug, was wir so über die letzten Jahre auch so kennen und ich finde, das ist etwas, was der Formel E tatsächlich sehr gut tut. Zwar ist das aktuelle Design, was wir jetzt kennen aus der Gen 3 gefällt mir persönlich zwar auch sehr, aber vielleicht fremdeln da einige, die man vielleicht neu in die Serie mit hineinbringen möchte damit. Und das finde ich tatsächlich wirkt, man kann es fast schon so sagen, etwas erwachsener. Also so, man schmiegt sich ein zwischen Formel 2, Formel 1 und das ist eben die neue Generation der Formel E mit der Gen 4, was natürlich technisch unter der Haube ist. Das wissen wir ja noch nicht so ganz und wie dann auch das Low-Aero-Paket aussieht, wissen wir auch noch nicht so ganz, aber ich denke mal, das Auto macht richtig Spaß. Du hast es ja schon so ein bisschen gesagt, Tobi, das kann ich auch aus dem Vorgespräch hier entnehmen. Du bist fast schon ein bisschen traurig, dass wir noch ein Jahr Gen 3 fahren müssen. Also wie siehst du das neue Auto? Ich denke mal, du freust dich sehr darauf.
Ja, das auf jeden Fall, weil wie gesagt, die Dinger sehen absolut aggressiv aus, finde ich. Was natürlich auch auffällt, ist es deutlich massiver, deutlich größer als das Gen 3 Auto. Und ich verstehe, dass man nicht unbedingt auf dem Mickey-Maus-Kurs in London fahren will, fahren kann. Weil, um ehrlich zu sein, ich glaube, das wäre kein spannendes Racing, was wir sehen würden. Das Überholen in London ist ja jetzt schon mit den Gen 3 Autos ziemlich schwierig und die Gen 4 Autos, die halt dann nochmal deutlich breiter, deutlich länger sind. Ich glaube, da wird es fast unmöglich, auf dem Kurs ein Überholmanöver hinzubekommen, ohne sich ordentlich durchzurempeln, um es mal so auszudrücken. Ansonsten, ja, Leistungsdaten sind ja schon bekannt. Mit 600 Kilowatt fast doppelt so viel Leistung wie aktuell. Das sind umgerechnet über 800 PS. Die Formel E rechnet damit, in Monaco auf Formel 2 Niveau zu sein, wenn nicht sogar ein bisschen besser. Das ist natürlich im Moment alles nur simuliert. Ganz klar, hängt natürlich auch noch von diversen Dingen ab. Zum Beispiel, wie gut werden die neuen Bridgestone-Reifen sein? Ich glaube, da muss auch der Reifenhersteller noch ein bisschen weiterentwickeln, bis das die Reifen, mit denen gefahren wird, tatsächlich fertig sind. Ja, da kann man im Moment einiges simulieren, aber ich glaube, wie schnell es dann tatsächlich unterm Strich sein wird, da müssen wir noch ein bisschen warten. Die ersten Testfahrten der Hersteller sollen ja schon in dieser Woche stattfinden. Das hat man mir in Valencia verraten, und zwar in Monteblanco. Das ist im Südwesten von Spanien, schon fast an der Grenze zu Portugal. Dann haben die Hersteller zum ersten Mal die Gelegenheit, das Gen 4 Auto auf der Strecke zu bewegen. Und ich gehe mal davon aus, dass wir aber über die kommenden Wochen nach und nach mehr zusätzliche Infos bekommen werden. Und ja, wie schnell die Autos dann tatsächlich sein werden, fürchte ich. Damit müssen wir dann aber bis zu den Vorsaisontestfahrten vermutlich wieder in Valencia im kommenden Jahr warten.
Und im Teleskop blicken wir diesmal auf das Formel E Rennwochenende.
Tobis Teleskop. E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Formel E-Rennwochenenden sind das Thema im Teleskop. Da hat sich etwas Neues ergeben. Und zwar will die Formel E eine neue elektrische Rahmenserie in die Wochenenden integrieren. Seit dem Aus der Jaguar IPSI-Trophy ist das ja einer der großen Punkte auf der Wunschliste der Rennserie, um den Fans etwas mehr Action auf der Strecke bieten zu können. Insbesondere die lange Pause zwischen Qualifying und Rennen soll somit ein bisschen besser überbrückt werden. Nachdem eine für das Jahr 2023 angestrebte Zusammenarbeit mit der elektrischen Tourenwagenserie Next Gen Cup nicht geklappt hat, haben die Verantwortlichen der Formel E jetzt eine neue Option ins Spiel gebracht, Der Automobilweltverband FIA hat nämlich die Einführung von 2 elektrischen Klassen im Kartsport angekündigt. Und die Idee der Formel E ist es, Kartrennen im Rahmen der Formel E E-Prix stattfinden zu lassen. Luca, was hältst du denn von der Idee, dass wir zukünftig Karts auf der Formel E-Strecke sehen werden in der Pause zwischen Qualifying und Rennen?
An sich eine ganz nette und gute Idee auf jeden Fall. Ich meine, dass die Formel E eine Rahmenrennserie braucht, ist allen klar. Ich meine, nach der iPace E-Trophy, die ja ein guter Ansatz war. Next-Gen Cup wäre ziemlich interessant gewesen, weil das auch gut, glaube ich, auf die Strecken gepasst hätte mit den elektrischen Minis, die dort unterwegs sind. Aber der Kartsport, wenn wir darauf gucken, was man anstreben möchte, ist, glaube ich, ganz gut für die Sichtbarkeit für junge Fahrerinnen und Fahrer, die man dort fördern kann. Ich meine, ist die Frage natürlich, wo man das dann integrieren möchte. Wahrscheinlich in einige Europarennen, wahrscheinlich Berlin, die ja auch gewisse Kapazitäten dann damit auch abbieten können, weil Platz und Logistik ist natürlich auch ein großes Thema. Aber ich denke mal, wenn sich das etablieren kann, zumindest erstmal in den Europarennen, dann wäre das ja mal auf jeden Fall nicht schlecht. Und wie gesagt, Förderung ja auch für junge Fahrerinnen und Fahrer auf einer großen Bühne ja auch sicherlich nicht schlecht. Wie siehst du das denn, Tobi? Ich denke mal, Rahmenrennserie, da sind wir auf einer Ebene dabei. Das ist schon fast schon Pflicht für die Formel E auf lange Sicht.
Ich finde es auf jeden Fall wünschenswert. Man hat eine Rennstrecke und da passiert zwischen Qualifying und Rennen 3 Stunden lang gar nichts. Finde ich relativ ungünstig, weil je nachdem, die Fan-Villages sind ja auch nicht unbedingt so groß, dass sich da wirklich jeder 3 Stunden lang beschäftigen kann. Ja, was Karts angeht, ich bin mir nicht sicher, denn Karts fahren ja tatsächlich eher selten auf richtigen Rennstrecken. Und gerade wenn wir in Richtung Gen 4 gucken, ist ja mehr oder weniger schon klar, dass der Trend doch mehr in Richtung permanente Rennstrecken geht. Einfach, weil man natürlich auch immer größer sein muss, größere Auslaufzonen haben muss und so weiter, um der gestiegenen Performance der Boliden dann auch gerecht zu werden. Und da weiß ich nicht, ob das unbedingt die richtigen Rennstrecken sind, wo man mit Karts Rennen fahren will, weil Kartstrecken sind ja deutlich kleiner, deutlich kurviger als normale Rennstrecken. Und ich kann mir beispielsweise nicht vorstellen, dass wir in Shanghai Kartrennen sehen werden. Tue ich mir ein bisschen schwer mit dem Gedanken, Monaco, ja, könnte ich mir vielleicht noch vorstellen, was natürlich auch eine Option wäre. In Berlin hat man ja alle Möglichkeiten, dass man möglicherweise eine Kurzeinbindung anbaut, dass man nicht den kompletten Kurs in Berlin fahren wird. Die Option hat man natürlich aber längst nicht überall. Von daher, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Hängt natürlich auch davon ab, über wie viel Leistung wir hier sprechen, die Karts haben, ja. Das werden dann mit Sicherheit keine ganz kleinen Klassen sein, die auf der großen Strecke fahren werden. Muss man an der Stelle einfach mal abwarten, wie sich das dann darstellen wird. Die Idee finde ich grundsätzlich gut, aber ob Kartrennen wirklich das Richtige für die Formel E-Kurse sind, da bin ich mir aktuell noch nicht so ganz sicher.
Das dagegen ist sicher, nämlich der Follow auf den diversen Social Media Accounts von eFormel.de. Das könnt ihr erreichen unter eFormel.de und dort gibt's einmal den Verweis auf die Social Media Kanäle. Da einfach, wenn ihr das noch nicht getan habt, reinfolgen. Genauso auch wie diesen Podcast zu abonnieren und zu bewerten, wenn ihr das noch nicht getan habt. Das Ganze auf allen Podcast-Plattformen, die ihr so hört. Und wer noch weitere Informationen zu diesem Podcast haben möchte, dann auch gerne bei eFormel.de auf dem Reiter Podcast und dort findet ihr auch alle Informationen und auch nochmal alle Folgen auf Abruf. Und wir machen damit schon Schluss zu dieser dann doch sehr newshaltigen und analysetechnischen Folge zu den Testfahrten von Valencia zur Formel E-Saison 2025-26. Vielen Dank, Tobi, auch für deine Zeit und für die Eindrücke auch von vor Ort.
Gerne.
Und wir melden uns dann in der nächsten Folge wieder mit vielen News und bis dahin habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal hier im E-Pod.
Ciao.